Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 323. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen, ich hätte beinahe Lena gesagt, aber ich meinte Theresa.
Hallo.
Und fast Lena, wir haben Laura noch bei uns heute zum ersten Mal.
Hallo.
Und hoffentlich nicht zum letzten Mal. Für diejenigen, die Laura nicht kennen, anhand unserer Shownotes, Verlinkungen, was auch immer. Laura, du bist ja auch durchaus als Podcasterin unterwegs. Wo kann man dich denn sonst sehen, hören oder lesen, falls du das kurz kundtun möchtest?
Genau, also ich habe einen kleinen True Crime Podcast, der nennt sich Mord ist unser Hobby. Findet ihr bei Spotify und Co. und auch bei Instagram. Und ansonsten habe ich auch ein True-Crime-Format bei den Filmfressen. Da besprechen wir Verfilmungen von True-Crime-Filmen. Ja, da bin ich so zu finden.
Perfekt. Also hört da unbedingt mal rein, wenn ihr mehr von Laura hören wollt. Es stehen in diesem Monat noch ein paar Filmfestivals an. Wenn ihr das hier hört, läuft aktuell schon das Hardline-Festival. Also falls ihr da irgendwie heute, morgen, übermorgen noch ein paar Filmchen euch angucken wollt, dann schaut mal, ob es noch Tickets gibt. Ansonsten ist übernächste Woche finden die Fantasy Filmfest Nights statt. Ich weiß nicht, Laura, bist du? Ich habe gesehen, du bist auch des Öfteren beim FFF unterwegs, oder?
Ja, ich bin treue Besucherin vom Fantasy Filmfest, aber ausgerechnet dieses Mal bin ich über dieses Wochenende leider, was heißt leider, ich bin am Meer, also ist eigentlich ganz cool, aber bin jetzt schon traurig, was ich da alles verpassen werde.
Ja, es ist tatsächlich wirklich ein gutes Line-up. Ich würde fast sagen, es ist das Beste seit Ewigkeiten und das solltet ihr euch da draußen nicht entgehen lassen. Es gibt jetzt, ein paar Filme sind schon ausverkauft in manchen Städten, aber für die meisten solltet ihr noch Tickets kriegen, also unterstützt das gerne und guckt da mal rein. Theresa, wir reden heute über Shutter aus dem Jahre 2004, ein thailändischer Film und wir haben ja ein bisschen überlegt zusammen, ob wir nicht mal vielleicht, weil unser Programm ja doch automatisch immer so ein bisschen die Tendenz dazu hat, ins Hollywood oder ins amerikanische Kino überzugehen, was die Programmgestaltung angeht und wir wollten mal wieder mehr internationale Filme reinholen und sind dabei auf Shutter gestoßen, weil wir tatsächlich hier noch keinen thailändischen Film besprochen haben und das ja durchaus ja auch interessante Horroraspekte liefern kann für uns, ne, die wir vielleicht so jetzt in den Filmen, die wir bisher besprochen haben, noch nicht gesehen haben.
Ja, das stimmt. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe gar nicht so viel thailändische Filme, glaube ich, gesehen. Also weiß gar nicht, ob ich da überhaupt auf 5 kommen würde, muss ich ehrlich sagen.
Ist mir dann auch aufgefallen, also ich bin ja nun auch großer Martial Arts Fan, also ich habe ein paar Kampfsportfilme halt, sowas wie, okay, jeder draußen kennt, vielleicht Ong Bak zum Beispiel oder Bangkok Dangerous, aber ansonsten muss ich auch sagen, ist doch relativ wenig bei mir aufgetaucht, in Balletterbox zumindest an Filmen, die ich aus Thailand gesehen habe, da sind ein paar etwas, sag ich mal, anspruchsvollere Filme, Cemetery of Splendor und Uncle Boonmi, das ist ja auch immer so ein nicer Wortwitz, wenn man den hier so ausspricht. Das sind ein paar Filme, die ich gesehen habe aus Thailand und zwei Horrorfilme. Einmal The Pool, den haben wir, glaube ich, damals in den Quarantänetagebüchern besprochen. Das war ein furchtbarer Film mit einem Krokodil in einem
ganz,
Swimmingpool.
Ganz schlecht.
Ja, und letztes Jahr The Lake, das ist so ein Monsterfilm gewesen. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich mit dem thailändischen Kino auch echt wenig Berührungspunkte. Sieht es bei dir anders aus, Laura?
Nee, also ich bin da, glaube ich, ein sehr unbeschriebenes Blatt, was thailändische Filme angeht. Ich würde sogar behaupten, dass Shutter wahrscheinlich mein einziger ist.
Also wenn man manchen Listen glaubt, ist es vielleicht sogar schon mit, zumindest im Horrorbereich, auf jeden Fall die beste Wahl, die man treffen kann. Ich habe mir noch im Zuge der Vorbereitung den Film The Medium angeguckt. Das ist ja, also unser heutiger Film Shutter ist ja von zwei Regisseuren gedreht, wenn wir jetzt die Namen falsch aussprechen, sei uns das bitte verziehen an dieser Stelle, die sind tatsächlich recht komplex. Banyong Bisan Tanakun und Park Pum Wong Pum sind die beiden Regisseure und der erstgenannte, also die beiden haben sehr viele Filme zusammengedreht, zum Beispiel Phobia 1 und 2, Alone haben sie gedreht und eben Shutter, aber für The Medium hat sich dann Banyong Bisan Tanakun quasi selbstständig gemacht und der hat ja zumindest vor 2 Jahren nochmal ein bisschen für Furore gesorgt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Laura, Theresa?
Ich habe den gesehen.
Und wie fandst du den?
Nicht so gut, aber das lag, glaube ich, so ein bisschen, war, glaube ich, so dieses Hype-Phänomen. Das geht manchmal an mir vorbei, dass ich den Hype ignorieren kann, aber irgendwie waren da doch die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch und der Fall entsprechend sehr, sehr tief. Und ich habe den mit meinem Freund geguckt, der fand den klasse. Ja, aber irgendwie habe ich mich dann doch drüber geärgert auf eine Art, weil er dann doch generischer war, als ich es gedacht habe. Ich hätte irgendwie gedacht, da kommt noch mehr Frisches rein und so war das dann halt gar nicht.
Ja, ja. Verstehe ich, ne? Ich meine, von Footage haben wir alles irgendwie schon durch deklariert. Exorzismusfilme auch. Und in der Mischung macht es dann eigentlich auch nicht besser. Ich muss allerdings da, glaube ich, deinem Partner beiwohnen. Ich fand ihn auch ziemlich gut, muss ich gestehen. Ja. Allein durch das Setting eben, ne, weil es eben nicht so irgendwie in den USA spielt oder so, wie wir es, oder irgendwo im Vatikan, was weiß ich, fand ich es doch eigentlich ziemlich gelungen, weil da halt so ein paar Mythen und Legenden und sowas auftauchen, die halt noch ein bisschen frischer auf unsere westlichen Sehgewohnheiten sind. Und ich fand ihn auch handwerklich, ehrlich gesagt, ziemlich gut gemacht. Aber verstehe auch komplett, wenn man sagt, okay, das habe ich alles schon 1000 Mal gesehen. Aber das wäre jetzt noch so eine, zumindest von meiner Seite aus eine Empfehlung. Ja, okay, dann würde ich sagen, starten wir mal in den Film hinein, gehen aber noch mal ganz kurz in die Werbepause. Unsere Partner von Holy lassen sich ja, wie ihr wisst, immer wieder etwas Neues einfallen. Aber als dann vor ein paar Tagen um den 1. April herum die Nachricht umging, dass es eine neue Geschmacksrichtung geben wird, den einer doppelt so großen Verpackung daherkommen soll, dachte ich tatsächlich an einen April-Scherz. Doch als dann die Post wenige Tage später ankam, lösten sich meine Zweifel in Begeisterung auf. Da war plötzlich die neue Sorte, die heißt Grapefruit Giraffe. Und gemäß ihres tierischen Vorbilds, also der Giraffe, kam es tatsächlich in einer besonders langen bzw. hohen Verpackung daher. Also in der natürlich auch doppelt so viel Inhalt gefüllt war. Das heißt, ihr bekommt mit dieser Sorte hier statt der gewohnten 50 Portionen gleich 100 Portionen. Und ja, es sieht auch im Regal schön aus, ne? Die Packung ist wirklich eindrucksvoll hoch, wenn auch nicht so hoch wie mein Stapel an noch ungesehenen Filmen, aber das nur nebensächlich am Rande. Aber wie gesagt, die Verpackung ist natürlich auch nicht alles. Der Inhalt ist letztendlich wichtig und der Grapefruit-Geschmack, ich finde, also mir schmeckt er richtig gut, also der passt perfekt jetzt zu den ersten wärmeren Tagen des Jahres, die wir ja aktuell haben und ist wirklich eine sehr, sehr gelungene Erfrischung. Ich würde summa summarum sagen, es mundet. Ja, und wer trotzdem noch einen Grund für eine Bestellung benötigt, vielleicht noch ein kleines, fantastisches, aber niedliches Detail, statt der gewohnten Scoop-Löffel bekommt ihr mit der Grapefruit Giraffe exklusiv einen größeren Löffel in Form einer Giraffe. Also wenn das nichts ist, schnell zuschlagen, mit unseren Rabattcodes noch oben drauf ein bisschen Geld sparen. Auf jeden Fall, wenn ihr da Interesse dann habt und es haben wollt, müsst ihr wirklich schnell sein. Die Sorte ist limitiert und nur noch kurze Zeit erhältlich. Wenn die Charge ausverkauft ist, dann ist sie eben weg. Also von mir bekommt es ein Siegel. Daumen nach oben, schmeckt sehr gut. Alles weitere dazu und zu unserem Partner Holy findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und jetzt geht's los, beziehungsweise weiter mit der Episode. Ja. Und dann legen wir los. Kurz die Fakten zum Film. Wir haben es schon gesagt, Shutter aus dem Jahre 2004 ist eine thailändische Produktion vom Studio GMM Pictures. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5 Sternen und auf der IMDb 7 von 10. Der Film kam am 9. September 2004 in die thailändischen Kinos und lief in Deutschland erstmals am 28. Juli 2005 im Kino und passenderweise zu unserer Einleitung auf dem Fantasy-Filmfest damals. Der Film war im Jahre 2004 Thailands erfolgreichster Kinofilm am Boxoffice, hat da irgendwie $7 Millionen eingespielt, was ziemlich viel ist für Thailand, vor allem für thailändische Verhältnisse. Wenn ihr den Film sehen wollt, ich glaube, Theresa hat gleich wieder irgendwie einen Sondertipp für uns, aber falls ihr den Film auf konventionelle Filmsammlungsart und Weise gucken wollt, gibt es eine Blu-ray von Escort Elite, die ist allerdings, glaube ich, schon lange ausverkauft. Deswegen komme ich jetzt schon wieder zum Querverweis auf The Medium, falls ihr nämlich das Mediabook von The Medium erlangen könnt. Da ist Shutter als Bonusdisc beigelegt. Und ich muss direkt mal meckern, Laura. Also ich hab sowohl diese Disc eingelegt, da waren 5 Trailer drauf, die ich alle nicht überspringen konnte. Ich dachte, diese Zeiten sind längst vorbei, aber irgendwie hat mich das dann wieder back to the roots geholt, früher, als es irgendwie noch gang und gäbe war, dass man das nicht überspringen konnte. Und dann habe ich das Remake auf DVD geguckt und da waren dann auch wieder nicht überspringbar noch die ganzen Hinweise, dass wir doch bitte keine Raubkopien anfertigen sollen, weil wir sonst für 20 Jahre oder lebenslänglich ins Gefängnis kommen. Hm. Das war echt ein Zeitsprung in die Vergangenheit.
Ja, ich finde es manchmal auch super nervig. Manchmal finde ich es aber auch irgendwie so ein bisschen, habe ich es, glaube ich, melancholisch verklärt, weil es mich so an Videothekzeiten erinnert, wenn ich Trailer auf DVDs sehe oder Blu-rays. Aber ja, potenziell ist es auch sehr nervig, wenn man einfach nur schnell was checken will oder einen Film gucken will.
In diesem Fall weißt du ja, dass es deswegen, kommen wir später noch drauf zu sprechen, ja, warum ich die nochmal einlegen musste. Theresa, hast du einen Geheimtipp für diejenigen, die jetzt nicht irgendwie sich auf eBay teuer eine Blu-ray ersteigern wollen?
Nee, ich habe den schon länger auf DVD zu Hause und ich habe aber gerade auch gesehen, den gibt es bei Medimobs immer noch für 4 € auch als DVD. Also wenn man damit leben kann, das ist von, also qualitativ halt ein bisschen weniger gut ist als die Blu-ray. Und den
einfach die ist auch schon sehr schlecht, muss ich sagen.
Okay, dann nimmt sich's wahrscheinlich fast gar nicht mal so viel. Und dann ist das vielleicht sogar die erschwinglichste Wahl, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Also das würde ich jetzt auch empfehlen, weil ausnahmsweise gibt es ihn nicht auf Tubi.
Aber ich habe gesehen, man kann ihn online bei Dailymotion, kann man ihn, glaube ich, gucken.
Ah, für lau. Perfekt. Das ist dann, das wäre jetzt, siehst du, Theresa?
Das ist der Geheimtipp. Mein Geheimtipp ist auch eigentlich immer nur Tubi. Also von daher, so geheim Perfekt. Ist es jetzt auch nicht mehr.
Genau, dann kannst du mir ja später noch den Link schicken, Laura, dann kann ich den bei uns in den Shownotes verlinken.
Ja klar, das mache ich.
Den gucken. Perfekt. Der Film läuft 97 Minuten und ja, gibt nur eine Schnittfassung von dem Film, die ungekürzte FSK 16-Fassung in Deutschland. Heute gibt es ausnahmsweise mal wieder ein paar mehr Content Notes. Also der Film befasst sich thematisch mit sexueller Gewalt, mit Suizid und auch mit selbstverletzendem Verhalten. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher wissen, bevor ihr den Film einschaltet. Theresa, ich in unserer üblichen Einkategorisierung hinsichtlich der Brutalität und der Spannung oder der Anspannung des Films oder des Gruselfaktors war ich mir diesmal gar nicht so sicher. Ich fand, also brutal, klar, es ist ein Geisterfilm, so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen, das wissen wahrscheinlich die meisten auch. Da ist ja in der Regel, wenn wir jetzt nicht gerade irgendwelche Splattergeister haben, ist der Gewaltfaktor ja relativ niedrig. So ist es aus meiner Sicht auch hier. Ich habe ihm dennoch eine 1,5 von 5 gegeben, weil es ein paar blutverschmierte Bilder so in dieser Art gibt. Also der ist jetzt nicht super zahm, finde ich. Aber man könnte ihm jetzt, glaube ich, auch 0 von 5 geben, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber hinsichtlich des Suspense-Faktors habe ich ihm eine 3,5 von 5 gegeben. Ich muss sagen, der hat mich doch schon in Sachen Grusel durchaus abgeholt. Wie sieht's bei dir aus?
Also Brutalität gehe ich mit den 1,5. Ich finde den schon auch irgendwie härter als andere Geisterfilme. Vielleicht aber eben auch, weil es so diese Thematik mit der Vergewaltigung hat und sowas. Ja. Und der Suspense-Faktor, da würde ich, glaube ich, 3 von 5. Also jetzt so im Rewatch muss ich sagen, naja, ist es so schon mal so ein bisschen runtergegangen. Es kann auf jeden Fall, ja, das Wiedergucken hat ihm nicht so gut getan, was den Grusel angeht.
Aber ich glaube, zumindest für Neulinge.
Ja, da könnte man vielleicht auch 3,5 von 5 sagen, ja. Ja.
Mhm. Laura, was würdest du sagen?
Also bei Brutalität gehe ich auf jeden Fall auch mit den 1,5. Wie du eben schon gesagt hast, man könnte auch weniger geben, aber ich finde auch, dass so die Dramatik mancher Bilder auf jeden Fall so eine eigene Brutalität auch nochmal entwickelt. Also das ist schon passend mit den 1,5. Bei Suspense sehe ich es ähnlich wie Theresa, also würde ich, glaube ich, auch eine 3 eher geben. Ich weiß, dass ich den damals, als er rauskam, geschaut habe. Und da hätte ich ihm wahrscheinlich eine 4 gegeben. Aber ich finde, wenn man schon so ein bisschen eine Vorahnung hat, was passieren könnte oder sich noch dunkel erinnert, dann schwächelt er da ein bisschen. Aber immer noch 3 von 5.
Sehr gut, genau. Falls ihr keine Ahnung habt, ob ihr euch den Film reinziehen sollt, ob das eurem Geschmack entspricht, ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn man Fan von japanischen Geister- und Gruselfilmen ist, wie Ju-On oder Ring und dergleichen, dann kann man mit Shutter eigentlich nicht viel falsch machen, oder Theresa?
Ja, würde ich mitgehen. Also ich glaube, es ist auch so ein Film, der aus Versehen auch häufig in der J-Horror-Kiste landet, obwohl er da ja gar nicht hingehört, weil er gar nicht aus Japan ist.
Absurderweise spielt das Remake ja in Tokio und ist von einem japanischen Regisseur. Das ist halt völlig absurd.
Ja, vielleicht hat das auch noch mal weiter dazu beigetragen. Aber ja, es ist halt vom Grundprinzip her ähnelt es sehr den, also irgendwie jetzt The Ring oder Ringu und Ju-On hat zum Teil ja auch sehr ähnliche Elemente und Szenen.
Ja. Dann würde ich sagen, für diejenigen, die den Film nicht kennen und die gerne wissen wollen, worum es in Shutter eigentlich geht, können Theresa und Laura gerne mal erzählen, was es denn ja mit der Geschichte auf sich hat.
Tan ist Fotograf und verbringt seine Zeit meistens mit seiner Freundin Jane. So sind die beiden auf einer Hochzeitsfeier eingeladen, auf der sich auch viele alte Freunde von Tan befinden. Leute, mit denen er gemeinsam studiert hat. Doch auf der Rückfahrt nach der Veranstaltung überfahren die beiden mit ihrem Auto eine junge Frau. Obwohl Jane der Frau Hilfe anbieten will, überzeugt Tan sie zur Fahrerflucht mit verheerenden Konsequenzen. Schon kurze Zeit später spürt Tan geisterhafte Erscheinungen. Und auch auf seinen Fotos sind plötzlich merkwürdige Schatten, Verzerrungen und Gesichter zu sehen. Tan leidet zudem unter mysteriösen Nackenschmerzen, während Jane Schlafprobleme hat. Hinsichtlich des Autounfalls gibt es hingegen weder eine Leiche noch eine Polizeimeldung. Nachdem sich im Umfeld aus Tans ehemaligen Freundeskreis aus Unizeiten die Todesfälle häufen, stellt dieser gemeinsam mit Jane Nachforschung an, denn ein Fluch scheint die beiden seit dem Unfall zu verfolgen.
Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Geistermädchen um Natre, eine Außenseiterin, die damals mit Tan studierte und eine geheime Beziehung mit ihm führte. Sie finden heraus, dass Natre eines Tages Suizid beging, jedoch aufgrund der psychischen Probleme ihrer Mutter nie richtig beerdigt wurde. Im Glauben, die Lösung für das übernatürliche Problem gefunden zu haben, leiten Tan und Jane eine Feuerbestattung für Natre in die Wege. Doch Jane findet etwas später in Tans Wohnung Beweise dafür, dass Natre von Tans Studienfreunden grausam misshandelt und vergewaltigt wurde, im Beisein von Tan selbst, der sogar noch Fotos von der schrecklichen Tat gemacht hat. Jane trennt sich nach diesen schockierenden Enthüllungen von Tan, der anschließend von Natre heimgesucht wird. Auf Polaroid-Fotos muss er erkennen, dass Natre die meiste Zeit auf seinen Schultern saß, was auch zu seinen Rückenschmerzen führte. Tan stürzt aus dem Fenster seiner Wohnung in die Tiefe, überlebt aber schwer verletzt. Doch der Fluch von Natre wird ihn weiterverfolgen.
Ja, vielen Dank euch beiden. Wir haben es schon gesagt, Regie geführt, haben hier, jetzt, ich lege mir das auch immer selbst wieder hin, dass ich die Namen aussprechen muss, Banjong Bisan Tanakun und Park Poom und, jetzt mache ich schon 3 Leute draus, mit Park Poom, Wong Poom. Es entwickelte sich, es war ein riesiger Hit in Thailand, aber auch im Rest der Welt und wurde so tatsächlich zum bekanntesten Horrorfilm Thailands, obwohl, Theresa, auf den ersten Blick, wenn man den Film so guckt, wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen eben die Andeutung gemacht, könnte man meinen, dass es eigentlich nach klassischen japanischen Geisterstory-Prinzipien hier funktioniert, oder?
Könnte man nicht nur glauben, ich würde sogar sagen, dass es so ist. Also vielleicht gibt es da auch in der Mythologie irgendwie Überschneidungen von thailändischen Geistern und japanischen Geistern. Aber allgemein, wenn man den Film guckt, wirkt es so ein bisschen aufgewärmt, als hätte man alles schon mal irgendwo gesehen. Also allein am Anfang mit der Fahrerflucht dachte ich mir so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und so zieht sich das auch ein bisschen weiter durch. Manchmal ein bisschen konkreter, manchmal weniger konkret. Aber es gibt einzelne Szenen, wo man sich denkt, ja, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ungefähr so habe ich das schon mal gesehen. Aber es ist halt einfach ja was in der Zeit sehr gut funktioniert hat. Und ich bin ja auch prinzipiell immer der Meinung, solange es gut gemacht ist, stört es mich auch nicht so dolle, wenn ich immer das Gleiche sehe.
Jetzt ist es ja auch so, Laura, dass wenn wir uns den Anfang betrachten, den Theresa eben schon beschrieben hat, eine Fahrerflucht, und sie hat auch schon das perfekte Beispiel genannt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dann wissen wir wahrscheinlich, dass es hinsichtlich der Motive des Films irgendwie um Schuld und Sühne gehen wird. Und so ist es ja dann auch bei Shutter, ne?
Ja, absolut. Also ich finde, das war dann doch auch recht schnell klar, in welche Richtung das geht. Und wenn man sich einen Horrorfilm anschaut und jemand wird überfahren, dann ja, kann man sich eigentlich schon rekonstruieren, wie es so ungefähr weitergehen wird, ne?
Ja, ich finde, was hier interessant ist, bei der Betrachtung des Films, ist tatsächlich die Figurenkonstellation. Also wir haben ja hier quasi einmal die männliche Hauptrolle oder männliche Hauptfigur Tan und seine Partnerin Jane. Und ich finde das hier sehr spannend gelöst, weil wir erfahren ja im Laufe des Films, dass Tan eben eine Schuld mit sich trägt. Und das entwickelt sich ja im Laufe des Films, dass wir merken, dass er immer tiefer eigentlich drinsteckt in dieser Schuld und er damit im Prinzip ja eigentlich, Laura, für uns keine Sympathiefigur darstellt. Mich würde mal interessieren, wie sich das für dich innerhalb des Films entwickelt, ob du am Anfang noch so ein bisschen mit ihm sympathisieren konntest und sich das dann erst entwickelt hat oder ob du schon am Anfang deine Zweifel hattest. Ich finde es halt deshalb interessant, weil ich eben noch das Remake nochmal geguckt habe und da hat man tatsächlich den Fokus auf der in Anführungszeichen Jane-Figur gelegt, die dann selber quasi erfährt, was ihr Mann oder ihr Freund dort verbrochen hat in der Vergangenheit und wir viel weniger von ihm eigentlich quasi aus seiner Perspektive erfahren. Also das sehr interessant eigentlich, dass man das komplett unterschiedlich dargestellt hat. Mm,
total. Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang, also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich da, glaube ich, gar nicht groß drüber nachgedacht. Aber jetzt bei der Zweitsichtung ist es mir von Anfang an total aufgefallen, dass ja ich ihn eigentlich ziemlich unsympathisch finde. Sogar noch vor der Fahrerflucht, wo die da mit ihren Freunden zusammensitzen auf dieser Hochzeitsfeier, da merkt man ja auch schon irgendwie, ja, die reden ja da irgendwie über andere Frauen und als die Braut dann kommt, sagen die so, oh, jetzt aber hier Contenance. Also schon so ein bisschen shady irgendwie. Und ja, spätestens ab dem Punkt, wo er dann seine Freundin überredet, Fahrerflucht zu begehen, habe ich für ihn nicht mehr besonders viel Sympathie übrig, muss ich sagen. Und das bestätigt sich dann natürlich im Laufe des Films auch immer weiter. Wohingegen ich sie eigentlich schon sympathisch finde, aber sie ist ja nicht so richtig unsere Hauptfigur. Also das ist wirklich dann interessant, dass das im Remake so gemacht wurde, auch wenn es ja, glaube ich, das Remake jetzt nicht zu einem besseren Film macht insgesamt. Nee. Aber ja, also ich hatte schon Probleme mit ihm als Hauptfigur, muss ich sagen. Ich habe nicht so wirklich mit ihm mitgelitten.
Das Remake macht tatsächlich eigentlich nur zwei Sachen gut. Das ist die eine Sache, finde ich, den Fokus auf eine andere Figur zu legen und dass sie keine Fahrerflucht begehen am Anfang, was zumindest theoretisch auf dem Blatt Papier das Mysterium so ein bisschen länger aufrechterhalten könnte, weil sie zwar dort auch eine junge Frau umfahren, aber dann quasi niemand von den Figuren sagt, ach, wir hauen jetzt ab oder das darf niemand sehen, weil auch da keine Leiche rumliegt und sowas. Also das ist auch ein bisschen theoretisch besser gemacht. Der Film macht daraus nichts, aber das hat zumindest die Figuren am Anfang noch ein bisschen, ja, weniger offensichtlich vielleicht dargestellt. Mhm. Theresa, wie ging es dir mit Tan und Jane?
Eigentlich ganz ähnlich wie Laura. Ich glaube, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, fand ich ihn nicht so schlimm. Jetzt ist mir am Anfang halt eben so dieses Macker-Gerede aufgefallen bei der Hochzeit, wo ich mir dachte, ja gut, es ist ja auch irgendwie so ein ja klassischer Horrorfilm-Einstieg, dass am Anfang erstmal alles so ein bisschen albern und drüber ist. Und da habe ich jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt und dachte mir so, ja gut, ne, ich lasse die jetzt mal reden. Und ja, da ist er ja noch eher der, der so ein bisschen zurückhaltend ist. Gleichzeitig ja, wirken die anderen aus seinem Freundeskreis da schon auch mächtig unsympathisch, aber wie gesagt, es ist ja auch nicht selten so als Auftakt in so einem Horrorfilm. Das mit der Fahrerflucht ist natürlich dann schon echt eine miese Sache und ja, macht ihn nicht gerade sympathisch, vor allem weil sie ja das eigentlich wirklich nicht möchte. Aber ich stelle es mir schon auch vor, dass es einfach eine schwierige Situation ist, sich da dann auch durchzusetzen, weil man ja selbst total unter Schock steht und vielleicht gar nicht weiß, okay, was mache ich jetzt und was sage ich dann? Was kann das für Konsequenzen haben? Ja, aber am Anfang fand ich ihn eigentlich noch ganz okay. Wenn man weiß, worauf es hinausläuft, mag man ihn natürlich von vornherein nicht. Aber ich glaube, der Film macht es ganz gut, dass wenn man ihn das erste Mal sieht, dass man relativ lange okay mit ihm ist.
Sie ist doch auch gefahren, oder?
Mhm. Ja.
Das macht sie eigentlich noch schlimmer, ne? Wenn, also er zwingt sie ja quasi dazu, noch ein zusätzliches Verbrechen zu begehen. Also nicht quasi, dass irgendwie nur eine Beihilfe ist, wenn sie jetzt Beifahrerin gewesen wäre und er sagt, komm, wir fahren einfach weiter, sondern sie hat ja auch noch das Steuer in der Hand gehabt und er drängelt sie dazu. Das macht es irgendwie nochmal ein bisschen schlimmer, finde ich irgendwie. Ja, ich finde auch, dass, also auch da muss ich sagen, es hätte, glaube ich, besser für mich funktioniert, wenn man hier die Variante des Remakes genommen hätte, weil dann eben die Figur von Tan halt noch nicht so offensichtlich irgendwie Dreck am Stecken hat, so merkt man das irgendwie schon direkt. Ne? Es ist halt unsympathisch. Also wie kann man als Zuschauer sympathisieren mit einem, oh Gott, wie ist denn jetzt das Substantiv, mit einem Fahrflüchtigen? Nee, wie ist das mit einem Fahrerflüchtigen?
Oh Gott. Naja, jemanden, der Fahrerflucht begangen hat.
Ja.
Ja, vor allem, weil er ja auch noch nicht mal, wäre das jetzt irgendwie so, dass er sagen würde, ich bin wegen irgendwas auf Bewährung oder es gäbe ne, irgendwie noch so einen Hintergrund dazu, dass man es noch so in Ansätzen verstehen oder entschuldigen könnte, aber gibt's halt ja einfach gar nichts.
Ja, oder wenn er wüsste, wen sie da gerade überfahren haben, ne? So, dann würde man ja auch noch sagen können, okay, aber das weiß er ja zu diesem Zeitpunkt nicht und von daher ist das schon so ein bisschen. Es wird ja häufig, zumindest für Leute, die jetzt mit dem asiatischen Kino, ist natürlich auch sehr undifferenziert von mir jetzt gesprochen, asiatisches Kino, aber ich glaube, alle wissen, was ich damit meine. Gerade Leute, die erst anfangen mit asiatischem Kino oder die noch gar keine Erfahrung haben, die finden gerade immer, dass die Schauspieler dort eher viel overacten, das so ein bisschen alles überdramatisieren. Ich muss gestehen, hier zumindest bei unseren beiden HauptdarstellerInnen, auch hier wieder die Namen, spricht man das jetzt Englisch aus oder nicht, Ananda Everingham oder Everingham, das ist unser männlicher Hauptdarsteller, der übrigens in Thailand angeblich ein sehr großer Frauenschwarm ist und vor allem durch die mir nicht bekannte, aber angeblich sehr epische Khun Pan-Trilogie bekannt ist. Und jetzt wird es noch schwieriger. Die Jane wird gespielt von Natavehranuch Tongmi. So heißt sie, bestimmt, bin ich mir sicher. Ich muss sagen, ich fand die beiden, ehrlich gesagt, ziemlich gut, Theresa. Also ich fand sie überzeugend und glaubwürdig und mochte das, dass sie tatsächlich nicht so alles in ihrem Schauspiel überdramatisieren. Hat mir gut gefallen.
Ja, das stimmt. Es wirkt relativ authentisch dadurch und fand jetzt auch eine ganz nette Abwechslung, sag ich mal, wenn man das ja eben sonst eher aus dem Bereich der Welt ja kennt, dass es eher so ein bisschen ins Overacting geht, was ich manchmal auch gerne mag, gerade wenn die Filme auch sehr drüber sind, wie das ja manchmal auch ist, gefällt mir das gut, jetzt bei so einem Film mit einem ja so ernsten Thema, der auch die meiste Zeit sehr ernst inszeniert ist und eine sehr ernste Geschichte erzählt, finde ich das so deutlich passender.
Laura, das ist unser Thema des Films. Es ist ja, wir haben ja oft so ein bisschen, gerade in diesen Geisterfilmen aus Fernost, immer irgendein technisches Gimmick irgendwie dabei. Ne? Wir hatten die Videokassette in The Ring zum Beispiel und hier wird quasi das Motiv der sogenannten Spirit-Fotografie, also der Geisterfotografie, verwendet. Das heißt, es sind merkwürdige Schatten und Erscheinungen auf Fotos zu sehen, quasi Geister von Verstorbenen. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich will jetzt auch euch erstmal nichts unterstellen, weil vielleicht erzählt ihr mir gleich das Gegenteil. Also ich glaube jetzt nicht an übernatürliche Sachen. Und die Wissenschaft hat ja auch keinerlei Belege dafür gefunden, dass es wirklich diese Geisterfotografie gibt, sondern dass alle möglichen Leute, die Betrüger sozusagen, die damit gut Kasse gemacht haben früher, dass die quasi alle mit Fotomanipulation gearbeitet haben, also mit überbelichteten Fotos oder mit retuschierten Fotos. Ist es ein Thema, Laura, das dich generell interessiert und du dich vielleicht faszinieren könnte oder es vielleicht schon tut oder sagst du auch, eigentlich gerade auch hinsichtlich von Horrorfilmen, ist das eigentlich gar nicht so mein Ding, diese übernatürlichen Dinge?
Also übernatürliche Phänomene finde ich grundsätzlich auf jeden Fall interessant, aber ich glaube hier so in Kombi mit diesen Fotos, ich meine, man hat es ja wirklich schon häufig gesehen in Horrorfilmen, ich glaube so langsam finde ich das nicht mehr so wahnsinnig interessant. Da kann der Film jetzt natürlich nichts für, weil damals war es ja noch nicht so omnipräsent wie heute. Aber ja, also ich finde es so semi-gruselig, muss ich sagen, weil dass das alles gefälscht ist, das räumt der Film ja selbst auch ein, dass das in den meisten Fällen so gemacht wird, ne?
Ja, ja, ich finde es auch, also es ist, ich tue mich dann auch mal ein bisschen schwer mit Filmen, also ich, wie gesagt, ich kann das dann ausblenden, dass ich nicht an Geister glaube, dass ich an irgendwelche übernatürlichen Phänomene glaube, das macht jetzt für mich nicht so viel aus, wenn der Film gut gemacht ist, aber ich merke halt schon, dass mein Interesse prinzipiell immer ein bisschen niedriger ist, weil, ja, weiß ich nicht, also Horror macht für mich halt auch das aus, was irgendwie passieren kann. Mhm. Ist natürlich auch irgendwie eine blödsinnige Aussage, weil ich glaube, die meisten Horrorfilme irgendwie mit übernatürlichen Dingen irgendwie in Verbindung stehen. Aber ich merke, dass mein Interesse einfach bei in Anführungszeichen realistischeren Dingen ein bisschen größer ist. Aber das mag ja auch jede Person anders sehen. Das will ich natürlich hier niemandem vorschreiben. Theresa, wie sieht's bei dir aus? Ist das ein Thema, was dich interessiert? Vielleicht du ja auch als unsere Videospielexpertin. Gibt ja auch die berühmt, zumindest in Japan berühmt-berüchtigte Fatal Frame beziehungsweise Project Zero Reihe. Hast du die mal gespielt? Und was sagst du zu dem Thema?
Ah, schön, dass du das jetzt fragst, obwohl es eigentlich gar nicht, wirklich nicht geplant war, weil da können wir noch mal kurz auf Steady verweisen, weil da habe ich eine Sonderepisode zu Fatal Frame gemacht. An. Ja, ach, was ein Zufall. Also entsprechend, ja, den ersten Teil habe ich gespielt und jetzt schon mal kleiner Spoiler dann für die Episode. Den Anfang fand ich ziemlich cool und nach hinten raus wird das Ganze ziemlich nervig und schwierig. Vom Konzept her hat es mir aber eigentlich sehr gut gefallen. Oder nicht eigentlich, es hat mir sehr gut gefallen. Stolpert dann halt über, ja, so technische Sachen, die vielleicht auch einfach dann der Zeit geschuldet sind und dass Spiele damals auch zum Teil einfach deutlich schlechter ausbalanciert waren vom Schwierigkeitsgrad, als sie es heute in der Regel sind. Das ist natürlich immer so ein Los, was man leider ziemlich häufig mit Spielen aus dieser Zeit irgendwie hat. Ich finde Geisterfilme häufig nicht so interessant und spannend, gerade in so Geisterhäusern, weil ich einfach das Gefühl habe, da kommt sehr wenig Innovation irgendwie bei rum. Wenn die atmosphärisch sind, kann ich da durchaus aber Gefallen dran finden. Ich bemerke halt aber, ich bin doch eher dann so die Ecke Slasher auch und habe so ein bisschen mehr Spaß, wenn es, ja, was Gewalt angeht, auch ein bisschen mehr zur Sache geht vielleicht. Und prinzipiell finde ich Geister, habe ich da so ein bisschen so eine ambivalente Meinung zu, weil ich glaub eigentlich nicht so richtig an Geister, aber hatte auch schon so zwei, drei Erlebnisse.
Sichtung? Oh,
Erlebnisse, die ich mir nicht erklären kann, wie das passiert ist. Also ja, irgendwas kann man immer sich zusammenreimen, aber ja, das sind schon ein paar verdächtige Sachen auch passiert. Und deswegen bin ich da nicht unoffen für.
Lass mich raten, du hast irgendeinen Eli Roth-Film gesucht im Regal, hast die Verpackung aufgemacht und plötzlich war die Disc weg.
Nee, also eine Geschichte war zum Beispiel, da habe ich mit meiner Schwester zusammen den Film Mama geguckt. Das ist jetzt auch wirklich schon Jahre her, bestimmt mindestens ja 10 Jahre. War so in der Anfangszeit, wo ich Horrorfilme geguckt habe und wir waren halt alleine bei uns in der Wohnung und wollten abends noch mal kurz mit dem Hund raus. Aber also so diese Pinkelrunde, wenn man einen Hund hat und dann irgendwie um 23:30 geht man kurz vor die Tür, geht wirklich keine 2 Schritte weit, lässt den Hund pinkeln und geht wieder rein. Also so diese Gute-Nacht-Runde in Anführungszeichen. Und wir sind runtergegangen durch den Hausflur und das Fenster war zu. Und wirklich, wir waren keine 30 Sekunden unten. Wir sind hochgegangen und das Fenster im Hausflur war offen. Und es war halt 23:30. In diesem Haus haben nur alte Leute gewohnt. Es ist niemand raus oder reingegangen. Und dieses Fenster war einfach offen. Mhm. Und das ist suspicious gewesen. Und die Mama, die kommt ja auch durchs Fenster einfach so, ne? Da sind ja auch auf einmal die Fenster offen. Das ist schon verdächtig gewesen.
Und das hat diese Geschichte wahr oder nicht? Was meinen Sie?
Also wirklich, ich finde, das ist, also ich weiß, es ist zu 100% wahr. Und das war schon sehr verdächtig und macht den Film Mama für mich im Nachhinein deutlich gruseliger, als er eigentlich ist, weil der immer bei mir mit dieser Geschichte connected ist, mit dem offenen Fenster im Flur. Ja. Also eine Beispielgeschichte, die ich da so erlebt habe.
Pui. Laura, wie findest du denn den Umgang des Films mit dieser Thematik? Also es gibt ja so ein paar, Jane geht ja dieser Geschichte so ein bisschen auf den Grund und recherchiert ein bisschen und trifft ja auch auf Leute, die sich mit diesem Phänomen auskennen, mit Geisterfotos, auch mit, das finde ich auch gut, dass der Film auch direkt quasi die Möglichkeit der Manipulation ja auch in den Raum bringt. Das fand ich tatsächlich ganz gut gelöst. Mhm. Wie fandst du das?
Ja, das fand
ich. Oder war dir das zu wenig?
Nee, das fand ich auch völlig ausreichend. Und ich glaube, den meisten Leuten ist das ja auch klar. Aber ich fand es auch gut, dass es noch mal so explizit erwähnt wurde.
Jetzt haben wir natürlich die Frage, warum, also was macht dieser Geist auf den Fotos von unseren Hauptfiguren? Wer ist das? Und es entwickelt sich natürlich schnell ein bisschen Klarheit. Es ist das übliche Rachegeist-Motiv, das wir ja auch vor allem aus dem japanischen Horrorfilm kennen. Und ja, das war so eine Sache, die hat mich dann, das war eine der wenigen Sachen, die mich gestört hat an Shutter ist wirklich, und das haben sogar die beiden Regisseure auch frei zugegeben, dass man sich da bewusst am japanischen Kino orientiert hat. Wir haben halt wieder die bekannte, das bekannte junge, schwarzhaarige Geistermädchen. Und da muss ich sagen, das habe ich jetzt wirklich schon mich daran satt gesehen, Laura.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich so, gerade in den bekannteren Filmen, ne, die wir hier auch gesehen haben, ist es ja eigentlich in fast jedem Film eine ähnliche Erscheinung von diesen Geistermädchen. Aber ich glaube, die haben halt auch wirklich eine lange Tradition in der japanischen Folklore. Also ich glaube, da gab es im 18. Jahrhundert schon so Kurzgeschichten, in denen die vorkamen. Und dann finde ich es eigentlich auch wieder ganz cool, vor allem wenn man sich mal so ein, also ich habe mir mal ein paar Interpretationen dazu durchgelesen. Ja. Und dass die in diesen Kurzgeschichten waren, das halt meistens Frauen, die halt durch Männer gewalttätig zu Tode gekommen sind und dann halt wiederkommen, um Rache zu üben. Und dass halt gerade so diese langen schwarzen Haare und das weiße Nachthemd und so, dass das dann eigentlich so, ja, weibliche Attribute sind, die dann aber halt so total extrem überzeichnet sind, um halt, ja, eigentlich diese ungerechte Gewalt an Frauen durch Männer zu thematisieren. Und das finde ich dann eigentlich schon ganz interessant, aber natürlich hat man solche Gedanken ja nicht zwingend, wenn man sich den Film jetzt anschaut.
Das stimmt, aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen. Da kommen wir auf deinen Wissensschatz bestimmt demnächst nochmal zurück. aber gruselt dich diese Form an Horror?
Also früher ja, heute nicht mehr. Also ich würde sagen, so mit, keine Ahnung, mit ja so 16 bis 20 hätte mich das vielleicht noch gegruselt, aber mittlerweile null.
Theresa, gehst du damit?
Ich finde das vom Konzept her immer noch verhältnismäßig gruselig. Verhältnismäßig in dem Sinne, dass man halt einfach viel gesehen hat und man schon auch bemerkt, dass man irgendwie abgestumpft ist, was sowas angeht. Und ja, manche Jumpscares in dem Film auch wirklich 3000 Meilen gegen den Wind riechen kann. aber eigentlich mag ich das ganz gerne tatsächlich. Also ich, wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich trotzdem immer schwarzhaariges Geistermädchen über Poltergeist in einem amerikanischen Haus wählen.
Was mir aufgefallen ist, um mal vielleicht ein bisschen die visuelle Gestaltung des Films zu betrachten, dass der Film, und das ist auch wieder so eine Sache, die ich ihm so ein bisschen negativ anrechne, ist natürlich auch eine Geschmackssache, aber mich hat es persönlich nicht so angesprochen. Ich fand die, vor allem, Theresa, die Farbpalette des Films irgendwie, hatte so einen Grünstich. Ja, gut, jetzt sind wir wieder bei unserer Underworld-Diskussion, ne? Wir kennen uns ja jetzt mit Farbpaletten aus. Aber ich fand es relativ trist und es hatte für mich irgendwie so, ich weiß nicht, das wäre jetzt, ist jetzt wahrscheinlich rein künstlerisch falsch ausgedrückt, aber ich fand, das sah so nach Aquarell aus, irgendwie, das Bild von den Farben. Das waren so Aquarellfarben irgendwie. Und ich fand das irgendwie, das hat den Film teilweise langweiliger wirken lassen, als er eigentlich ist. Und da muss ich sagen, da wäre für mich ein bisschen mehr möglich gewesen. Es hätte vielleicht auch den Film besser gemacht aus meiner Sicht. Da habe ich ein bisschen verschenktes Potenzial gesehen. Aber es war natürlich, sie haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht, aber gefallen hat es mir nicht.
Meinst wahrscheinlich eher so halt mit Aquarell so diese Unterwasserfarben, so bläulich, grünlich.
Ja, so blasses, alles so ein bisschen ausgeblasstes, ja. Türkis, ausgeblasstes, hellblau so ein bisschen.
Ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das gestört hat, nee. Also hätte vielleicht anders besser sein können, aber mich hat es jetzt nicht gestört.
Ich meine, es gibt dem Film, Laura, natürlich auch eine individuelle Note und das ist ja letztendlich auch nichts Verkehrtes, ne?
Nee, das stimmt. Also Ich muss sagen, mir ist es jetzt auch nicht so extrem aufgefallen bei der Sichtung. Beziehungsweise ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es mich so ein bisschen auch an die Tonalität von Dark Water erinnert hat, von der Farbgebung. Also passend schon, aber du hast recht, dass wenn man da ein bisschen, ja, mit mehr Farben gearbeitet hätte, ich glaube nicht, dass es dem Film geschadet hätte, sondern es eher noch so einen Mehrwert gegeben hätte.
Ich will vielleicht auch gar nicht ausschließen, dass vielleicht sogar die verfügbare Blu-ray daran sogar ein bisschen schuld ist, weil die ist halt gerade in den dunklen Szenen, ist sie halt nie richtig dunkel. Also es ist maximal ein hellgrau, also die ist wirklich furchtbar, die Blu-ray. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Film vielleicht gar nicht mal unbedingt so auch im Kino damals ausgesehen haben muss. Also von daher, und gerade weil du das Beispiel, ein gutes Beispiel genannt hast, Dark Water finde ich zum Beispiel audiovisuell hervorragend. Und der hat eben so eine gewisse Düsternis, auch so eine gewisse Dunkelheit, die der Film hier für mich nicht hat. Aber es mag halt eben auch am Medium liegen, was hier zur Verfügung stand. Das kann ja durchaus auch mal einen gewissen Einfluss haben. Eine Sache, die ich übrigens nicht so gut fand, war der Fakt, den habe ich allerdings auch nur nachgelesen, weil logischerweise im Film fällt einem das nicht auf. Der nutzt ja sehr viele Fotos mit Geistererscheinungen und irgendwelche Sachen aus dem Internet und so weiter, und die hat er alle ohne Anmerkung von Credits oder Berechtigung dort getätigt. Also sie haben quasi ungefragt Fotos aus dem Internet verwendet, und irgendwo ganz am Ende der Credits steht dann irgendwo, ja, wir haben Fotos benutzt, haben die Quellen nicht gefunden, aber danke trotzdem, so in dem Sinne, das fand ich ein bisschen, macht man ja eigentlich nicht sowas, aber gut, vielleicht ist da die rechte Lage in Thailand auch ein bisschen anders. Theresa hat vorhin, glaube ich, gesagt, dass der Film ja eigentlich ziemlich ernst ist, was ich prinzipiell auch immer begrüßenswert finde. Aber vielleicht, jetzt steht der Elefant schon im Raum, Laura, seit dem Anfang. Es gibt eine Szene in diesem Film, die kannst du ja gleich mal schildern, die wirklich eher wie aus einem Spoof-Movie wirkt. Ne? Mhm.
Total. Also die Szene ist, finde ich, sowas von deplatziert in dem Film. Also sie passt überhaupt nicht zu dem Rest. Und zwar ist, also ich glaube, Tan und Jane sind im Auto unterwegs und es ist dunkel und sie halten an einer öffentlichen Toilette. Und er, sitzt dann da und natürlich wird dann, ne, wieder so mit diesen klassischen Elementen gespielt, ist wohl noch jemand in einer von diesen Kabinen drin, und dann sitzt er halt irgendwann auf Toilette und hat kein Klopapier mehr. Und dann hört man.
Ich mag es auch, wie er dieses kleine Stück, was er noch hat, so noch betrachtet, so, reicht es jetzt, ja, oder nicht?
Und ja, dann wird die gruselige Atmosphäre von einem Pups unterbrochen, könnte man sagen. Und dann kommt eine manikürte Damenhand quasi unter der Klokabine hervor und reicht ihm Toilettenpapier. Und ja, ich glaube, dann denkt er halt direkt, ah, das wird jetzt der Geist von Natre sein, oder sie ist das. Und macht dann halt die Nebentür auf, und dann sitzt halt eine Frau auf Toilette und sagt irgendwie so, oh, das Geschäft wollte ich jetzt aber eigentlich schon noch abschließen oder irgendwie sowas. Also ich musste zurückspulen.
Und pupst dann halt nochmal
an dieser Stelle. Nochmal.
Also vor Schreck, weil er die Tür so ruckartig aufmacht, und das ist wirklich.
Ja, also ich musste wirklich nochmal zurückspulen und es mir nochmal angucken, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist wie ein Scary-Movie-Moment irgendwie. Ganz, ganz merkwürdig, wie diese Szene zustande gekommen ist.
Theresa.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich dachte mir auch so, warum? Warum einfach? Wer ist auf diese Idee gekommen und hat gedacht so, ja, das wäre jetzt hier mal passend, irgendwie das einzubauen. Also es bricht total mit der Tonalität des Films. Es ist auch, ja, die einzige Stelle, die da so rausfällt, bis auf vielleicht so ein bisschen das Mackergehabe am Anfang, das ist ja auch noch so ein bisschen lustig oder soll lustig sein. Ich fand es jetzt nicht so lustig, aber geschenkt. Aber das ist halt wirklich, wirkt komplett fehl am Platz, und weiß ich echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wirklich nicht.
Was hier inhaltlich passiert, also nicht jetzt in dieser Szene, sondern generell passiert, ist, dass je mehr wir quasi das Mysterium entschlüsseln oder unsere Figuren das tun, desto häufiger tritt das Geistermädchen, also Natre, sozusagen in Erscheinung. Und ich muss sagen, der hat mich doch in einigen Szenen, gerade gänsehauttechnisch, doch ziemlich abgeholt. Da sind ein paar echt clevere, ja, ist immer auch mal, ne, der Film ist halt von 2004, das haben wir halt danach dann auch schon 10, 20 Mal woanders gesehen, aber für die damalige Zeit doch relativ clevere Szenen bei, die mir doch einen Schauer über den Rücken gejagt haben, zum Beispiel als Tan glaubt, dass er gerade mit Jane in seinem Fotolabor ist, was ohnehin immer, fand ich, ganz atmosphärisch war mit diesen Rottönen logischerweise, die dort vorhanden sind, und plötzlich klingelt halt das Telefon und er geht hin und hat Jane auf einmal am Telefon, und zwar die echte Jane, und stellt dann fest, dass die echte Jane aber nicht mit ihm im Fotolabor ist. Also da muss ich sagen, das fand ich richtig gut, aber auch wenn es ein bisschen, ja, ein bisschen in visuellen Horror übergeht, auch wenn Natre später ihn verfolgt dort und kopfüber an der Decke läuft und solche Sachen. Ich muss sagen, Theresa, das hat mich doch schon auch jetzt wieder abgeholt. Also ich habe tatsächlich wenige Erinnerungen an den Film gehabt. Ich habe den irgendwann vor etlichen Jahren mal gesehen. Es war tatsächlich fast wie eine Neusichtung für mich. Aber das hat funktioniert, muss ich sagen.
Ja, da gibt's echt ein paar richtig starke Szenen, die echt super gruselig sind. Also das, was du gerade gesagt hast, vor allem jetzt, wo sie an der Decke läuft, das fand ich super gruselig. Oder auch später noch eine Szene, wo er draußen so eine Leiter runterklettert und sie halt von oben praktisch so über Kopf auch runterklettert, und irgendwie hat mir das total Unbehagen bereitet, alleine jemanden in dieser Position auf einer Leiter zu sehen. Das sollte einfach nicht sein, und dann halt noch sie da zu sehen. Also die hat auf jeden Fall einen guten Schauerfaktor. Also die ist schon echt schaurig.
Und der Film nutzt dann natürlich dann auch sein Technikgimmick aus, ne? Also es ist ja irgendwie klar, selbst wenn man den Film noch nie gesehen hat, weiß man irgendwie, dass das heutzutage auch komplett durchgespielte Trope natürlich aufkommt, dass jemand mit Blitzlicht fotografiert und so hofft, in der Dunkelheit sehen zu können. Aber das ist halt trotzdem, ja, abgedroschen, aber aus meiner Sicht immer noch wirkungsvoll. Was ist dir so an wirklich gruseligen Szenen in Erinnerung geblieben, Laura?
Also
was hat dir gefallen?
Ich fand auf jeden Fall auch die von dir angesprochene Szene in dem Fotolabor, fand ich auch cool. Und ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch an diese Szene mit der Bettdecke.
Ja.
Die fand ich auch ganz cool. Also so insgesamt, was so die Schockszenen angeht, fand ich das auch recht ordentlich. Also auch wenn man, finde ich, meistens so ungefähr ein Gefühl dafür hatte, wann was kommt. Aber effektiv waren sie auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also er arbeitet natürlich auch viel mit Jumpscares. Das kann man auch, glaube ich, so klar und deutlich sagen. Aber ich finde, dass es eigentlich ganz gut gewählte Sinne. Klar, diese Szene, die wir eben schon erwähnt haben, mit der Bettdecke, die kündigt sich halt schon wirklich sekundenlang vorher an. Aber, und ich meine sie auch, ist das nicht sogar 1:1 eine Szene aus Juron gewesen? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber.
Vielleicht nicht 1:1, ne? Aber sehr, sehr ähnlich. Das ist eine dieser Szenen, die ich meine, wenn ich sage, man hat das Gefühl, man hat einzelne Teile vom Film schon mal irgendwo gesehen.
Aber es hat trotzdem komplett für mich funktioniert wieder. Also ich muss sagen, ich werde jetzt nicht sagen, dass das jetzt einer der gruseligsten Filme ist, die ich je gesehen habe. Aber ich glaube, gerade für Einsteiger ist das, glaube ich, also für Leute, die noch nicht so viele Horrorfilme geguckt haben und die Leute, die sich dann wirklich mal richtig gruseln wollen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstiegsfilm, oder Laura?
Ja, durchaus. Also ich glaube, wenn man noch nicht so viele von diesen Elementen kennt, die sich da halt wiederfinden, dann könnte man schon eine unruhige Nacht erwarten, wenn man den Film schaut, wahrscheinlich.
Ich finde auch, dass, Theresa, dass der Film auch aus einem anderen Grund recht einstiegsfreundlich ist, weil ich habe so ein bisschen nochmal rekapituliert gestern Abend, so die Vorbilder, die japanischen Haunted-Horrorfilme, und die haben teilweise ja durchaus eine gewisse Komplexität, wenn ich da eben auch an Juon, also an Grudge denke, und die vielleicht gar nicht so einfach so für einen Anfang aufzufassen sind oder aufzunehmen sind. Und ich finde hier, der erzählt seine Story eigentlich relativ präzise und irgendwie auch simpel, ohne jetzt, dass der Film simpel ist, aber so wie er es erzählt, kommt man, glaube ich, auch ohne Vorwissen über irgendwelche Mythen, Legenden, Geister und so weiter mit, während ich das Gefühl habe, dass, oder sagen wir es mal so, man merkt, der Film ist schon für ein etwas internationaleres Publikum produziert. Das ist ein Gefühl, das ich jetzt zum Beispiel bei den japanischen Filmen eher weniger habe, die ja durchaus, finde ich, schon ein bisschen komplizierter sind und auf andere Sehgewohnheiten aus sind.
Ich glaube, das ist zum einen richtig, stimme ich zu. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass die Namen in dem Film relativ simpel sind. Wir haben uns im Vorgespräch schon kurz drüber unterhalten. Und ich glaube, wenn man jetzt neu einsteigt mit asiatischen Horrorfilmen, dann kann es am Anfang schon schwierig sein, die Leute auseinanderzuhalten, gerade wenn man nur Namen gesagt bekommt und die Leute nicht nochmal sieht, weil die Namen einfach unbekannt sind. Und ich habe das Gefühl, ja, oder ich kenne es auch von mir selbst, ist da manchmal schwerer ist zu verarbeiten, wer jetzt gemeint ist. Und hier haben wir den einzelnen Stolperstein, dass der eine Tan und der andere Ton oder Tun heißt.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber ansonsten haben wir hier Tan, Jane, Natre, Jim und Meng als Namen. Das kann man irgendwie auseinanderhalten. Und vor allem, weil die Leute, um die es wirklich geht, im Grunde genommen nur Tan, Jane und Natre sind. Eigentlich muss man nur die drei Namen kennen. Und ich glaube tatsächlich, das macht es auch noch mal leichter, wenn es irgendwie kürzere Namen sind. Also ich glaube, das ist eine ganz simple Sache, aber ich kann mir vorstellen, dass das doll dazu beiträgt.
Jetzt klingt es ja alles erstmal so, als hätten wir es hier mit einem, ja, vielleicht schon düsteren, aber immer noch ganz normalen Geisterfilm zu tun. Aber im Grunde steckt da ja wirklich eine sehr tragische und auch schlimme Geschichte dahinter. Also jetzt keine echte Geschichte, aber quasi die Vergangenheit von Tan, der nämlich zu seinen Studienzeiten mit einem Mädchen zusammen war, mit Natre, aber die beiden eine geheime Beziehung geführt haben, weil es eben Tan peinlich war, vor seinen Freunden mit dem Mädchen zusammen zu sein, und seine Freunde haben Natre halt auch immer gemobbt über die ganze Zeit hinweg, und irgendwann wollte er quasi nicht mehr mit ihr zusammen sein, aber sie war in Anführungszeichen, ja, jetzt aus seiner Perspektive dann anhänglich so ein bisschen, und seine Freunde wollten dann auch wieder in Anführungszeichen das Problem für ihn beseitigen. Das ist erstmal das, was uns erzählt wird. Und wir haben dann auch schon eine gewisse Vorstellung davon, was passiert sein könnte. Und das verdichtet sich ja dann immer mehr. Und wir sehen dann eben auch, was wirklich passiert ist. Also seine, in Anführungszeichen, Freunde haben quasi Natre ja überwältigt, missbraucht, vergewaltigt. Und Tan war halt sogar dabei und hat sogar Beweisfotos gemacht, damit sie quasi ja vielleicht nicht zur Polizei geht, weil, ne, das ist dann wieder der nächste Punkt. Theoretisch würde man sagen, okay, das sind ja sogar extra Beweise dafür, dass ihr was zugestoßen ist, aber gerade im asiatischen Raum ist es ja eher so, dass die Leute sich dann schämen, um mit solchen Themen vielleicht zur Polizei zu gehen, etc. Und das wird hier auch ganz gut ausgespielt, aber setzt dann auch ja wirklich sehr schwermütiges, dramatisches Thema auf dem Film, Theresa. Hat das für dich gepasst und hat dich das mitgenommen, oder hättest du gesagt, okay, vielleicht ein bisschen lockerer wäre besser gewesen?
Also ich brauche diese Vergewaltigungsthematik eigentlich in keinem Film. Also ich frage da nie nach, dass das irgendwie in dem Film vorkommt. Ich fand es hier aber ganz in Ordnung eingearbeitet tatsächlich. Weil ich finde, es wird auch, die Szene an sich selbst wird exploitativ nicht so ausgeschlachtet, wie sie es hätte sein können. Das muss man vielleicht da auch zu sagen. Das kennt man ja auch aus dem Horrorgenre noch ganz anders und viel expliziter und ja noch gewaltvoller dargestellt als die Sache, oder was jetzt als die Sache ist, oder so gewaltvoll, wie die Sache halt sein kann. Aber ja, ich weiß nicht, ich brauche das eigentlich immer nicht. Ich fand es jetzt hier okay eingearbeitet. Man hätte sich vielleicht aber auch was anderes ausdenken können. Ja, ich weiß nicht so ganz, ich brauche das einfach eigentlich immer nicht.
Ja, es ist natürlich eine gute Frage, ob das quasi das Thema wirklich in dieser Drastik ausformuliert werden muss, oder ob es nicht schon gereicht hätte, dass quasi seine Freunde sie quasi mobben und damit irgendwie in den Suizid treiben wollen, sowas in diese Richtung, ob es dann wirklich noch halt sexuelle Gewalt sein muss, ja, die damit zukommt. Weiß ich tatsächlich, also ne, wir sind uns, glaube ich, alle einig, irgendwo auf der Welt gibt es immer schlimme Leute und wahrscheinlich nicht wenige, bei denen das wirklich so passiert ist und auch passieren kann, und Männer, die sowas machen, da habe ich keine Zweifel dran, dass es das gibt, aber es wirkt ein bisschen konstruiert für mich tatsächlich so, dass er dann auch noch hinkommt und natürlich noch Fotos macht und sowas alles, das ist ein bisschen...
Ja, und dass er auch noch weiter mit denen befreundet ist, ne?
Ja, ja.
Das aber ist, ja, er ist halt auch ein Arschloch einfach.
Ja, das ist, ja, und dann sind wir wieder bei der Tatsache, Laura, ob wir hier halt die ganze Zeit mit dieser Figur auch nur annähernd sympathisieren können. Aber wie fandst du das? Fandst du es notwendig, und wie hat dich quasi die Dramatik in der eigentlichen Geschichte damit mitgenommen und gepackt?
Ja, also ich muss sagen, ich fand erstmal, dass dieser Rückblick, von dem ich jetzt eigentlich kein großer Freund bin, so insgesamt, aber ich finde, dass das hier doch irgendwie ganz gut erzählerisch gelöst war. Und ja, die Vergewaltigung an sich wie gesagt, sehr zurückhaltend inszeniert. Da war ich auch ganz froh, dass, ja, dass man da nicht so drauf gehalten hat. Dennoch habe ich halt schon das Gefühl, dass diese Vergewaltigung ja für den Zuschauer jetzt eher diese Rache von Natre legitimiert, als wenn wir jetzt nur gesehen hätten, dass sie gemobbt worden ist.
Ja.
Also, ja.
Aber das ist ja auch ganz häufig so bei
als ob das nicht ausreichen würde, ne, so in dem Sinne.
Ja, ich meine, Rape and Revenge ist ja auch so ein komplettes Genre. Und ja, wie du sagst, irgendwie scheint das die einzige Sache zu sein, wo es sich dann mal wo es sich dann mal rechtfertigen lässt, dass man irgendwie auch mal einen Mann umbringt. So. Und dass das halt dann immer wieder ausgegraben wird, finde ich schon manchmal auch echt ermüdend.
Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Finde ich gut, dass ihr das anspricht. Und ich finde es auch wiederum eine Sache, die ich vorher mag im Film, ist die Tatsache, dass halt Tan glaubt, dass er quasi sich eine reine Weste waschen kann. Sagt man das so? Ja, ne? Das ist, glaube ich, richtig, ne? Ja.
Ja.
Ich glaube, du hast schon falschere Sachen gesagt.
Ja, okay. Danke. Dass sie quasi, indem sie diese Bestattung nachträglich für Natre sozusagen organisieren und in die Wege leiten und diese auch stattfindet, dass das Problem halt damit gelöst ist und Tan nie wieder damit was zu tun hat. Und das finde ich tatsächlich gut. Und das zeigt mir auch, dass der Film vielleicht sogar auch wirklich die Absicht hat, hier uns zu zeigen, dass eben auch Männer nicht mit allem vielleicht irgendwie, das ist natürlich jetzt auch wieder in dem Sinne auch wieder diskussionswürdig, nicht mit allem davonkommen, vielleicht rechtsstaatlich, aber eben nicht in dieser Geisterwelt, in Anführungszeichen. Jetzt ist natürlich die Problematik, dass zumindest aus meiner Perspektive es keine Geister gibt. Also in dem Fall würde ja Tan wahrscheinlich für immer unbestraft davonkommen mit seiner Tat. Aber in dem Film, ne, wir sind halt in der Welt, in der Geister existieren und dann wird er halt so nachträglich bestraft. Aber ich finde, das hat einen gewissen extra fiesen, aber gelungenen Ton, dass er eben nicht davon kommt, nur dadurch, dass sie jetzt bestattet wird und die wirkliche Wahrheit nicht rauskommt. Das muss ich sagen, Laura, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen und mir hat vor allem auch gut gefallen, dass Jane sich dann von ihm auch trennt. Also, ja. Das hätte ich irgendwie, also ich habe befürchtet, dass sie das nicht tun würde, weil es ja vorher mal so eine Szene zwischen den beiden im Bett gibt, wo er irgendwie sagt, aber du wirst mich doch niemals verlassen, egal was passiert und so. Und ich glaube, sie sagt da noch nicht mal zu was, aber ich hätte es mir vorstellen können, dass es so kommt. Und ja, ich war dann irgendwie doch ganz froh, dass sie das dann durchgezogen hat.
Also einerseits würde ich da zustimmen, andererseits finde ich, wird das so ein bisschen dadurch relativiert, dass Natre dann ja am Ende trotzdem immer noch auf ihm hängt und immer noch mit ihm zusammen sein möchte.
Ja.
Und deswegen bin ich da so ein bisschen gespalten. Ich finde es auch total gut, dass Jane einfach geht und sagt, okay, sag nicht, du bist ein Arschloch, verpiss dich, sondern, aber so vom dem Vibe hat es ja so mäßig, nee, brauchst mir hier nicht mit deinen faulen Ausreden kommen, weil es nicht so, ich war jung, ich habe das nicht gewusst, bla bla bla. Und da einfach konsequent geht, aber gleichzeitig, warum sollte Natre noch mit ihm zusammen sein wollen. Vor allem hat sie ihn ja auch ein paar Mal fast in Suizid gedrängt.
Also warte mal kurz, das ergänze ich jetzt mal frei zur Diskussion.
Ja.
Freie Diskussionsrunde. Das habe ich tatsächlich anders interpretiert.
Okay.
Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass sie ihn nicht in Ruhe lässt.
Ja.
Also um ihn weiter zu haunten, in Anführungszeichen.
Ja.
Also dass sie ihn nicht gehen lassen will, dass er dann quasi eben von seinen Sünden bereinigt ist, was auch immer. Und das würde dann wieder auch dazu führen, quasi. Sie will eigentlich, dass er sich in den Tod stürzt, so wie sie das auch bei Ton oder wie der heißt und bei den anderen beiden Dudes gemacht hat.
Genau.
Die sich ja auch quasi in den Suizid gestürzt haben.
Ich habe das auch so verstanden, dass ihre Rache ist quasi unendlich und deswegen, ne, bleibt sie einfach bei ihm, um ihn weiter zu terrorisieren und damit er keinen Frieden findet, weil sie den Frieden ja auch nicht gefunden hat und dass sie ihn halt immer weiter dafür bezahlen lässt.
Okay. Weil wenn es nämlich anders, also ne, ist ja Interpretationssache, aber ich glaube, Theresa, wenn es nach deiner Interpretation gegangen wäre, dann wäre Natre, also Geister Natre, eher darauf ausgewiesen, seine Freundin umzubringen.
Ja, gut,
damit sie Tan für sich alleine hat, sozusagen. Aber ich glaube, das war in dem Sinne nicht ihre Absicht.
Das ist ein guter Einwand, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, klingt auch durchaus voll schlüssig und wäre ja auch in der Logik konsequenter.
Macht es das jetzt für dich besser?
Ja, tatsächlich, macht es für mich deutlich besser.
Vor allem, was mir auch gerade noch einfällt, es ist doch auch so, dass Natre quasi durch dieses Fotoalbum der Freundin erst zeigt, was passiert ist. Also ne, sie macht doch da wie so ein Daumenkino mit den Fotos und sieht dann, in welchem Regal dieses Fotoalbum versteckt ist, mit wo diese Beweisfotos drin sind. Also hat Natre der Freundin ja auch quasi versucht zu erzählen, was passiert ist. Also ich habe das auch echt so verstanden, dass sie so ein bisschen sie davor auch bewahren will, mit dem zusammenzubleiben.
Ja, deswegen, und deswegen gehe ich auch damit rund. Wie gesagt, diesen Vergewaltigungspart, ne, kann man sich drüber streiten, ob das wieder die einzige, habt ihr ja eben schon gesagt, Legitimation dafür sein muss. Aber ansonsten muss ich sagen, gerade wie der Film am Ende mit der Thematik umgeht und wie er es auflöst, finde ich richtig gut. Und auch die Tatsache, dass er dann halt auch im Krankenhaus, ne, auch immer noch nicht quasi natrelos geworden ist. Und das macht es irgendwie richtig gut. Und das ist jetzt wieder die andere Frage. Laura, können wir denn mit Natre sympathisieren oder empathisieren?
Ja, das finde ich tatsächlich schwierig. Also auf der einen Seite
Ist ja fast eine Selbstjustizthematik, wenn man so will, ne?
Total. Also auf der einen Seite natürlich, wie kann man irgendwie kein Mitleid mit ihr empfinden bei dem, was ihr passiert ist? Und das Mitleid hätte ich auf jeden Fall auch mit ihr empfunden, wenn sie nicht vergewaltigt worden wäre, sondern nur, in Anführungszeichen, nur in dieser toxischen Beziehung mit diesem Arschloch irgendwie war.
Ja.
Aber trotzdem funktioniert das für mich jetzt auch nicht auf der Ebene, dass ich dann denke, ah cool, und jetzt macht sie die alle platt und geschieht denen recht. Also ich verstehe das, warum ne, dieser Geist das tut. Und ich finde, es ist ein schon nachvollziehbarer Grund, aber es ist jetzt trotzdem, ja, also ich finde tatsächlich, dass diese Dramatik aber auch so ein bisschen den Grusel von ihrer Figur wieder platt macht. Versteht
weil
ihr,
was er ich so, meine? Weil quasi der Spuk so sehr erklärt wird,
ja,
rational?
Ja, genau, total, ja. Und weil der Grund, warum sie die Männer umbringt, ja total menschlich eigentlich ist.
Ja.
Und das nimmt, finde ich, der Figur so ein bisschen den Grusel.
Ja, komplett, gehe ich mit. Das ist dann schon wieder zu, klar, der Geist wird halt zu vermenschlicht, ne? Mhm. Also ich meine, klar, im Endeffekt ist es ja ein Mensch gewesen und mit Emotionen und allem drum und dran, aber gehe ich komplett mit. Es nimmt zumindest dieses Irrationale, dieses ich kann das nicht erklären, was da vor sich geht, das nimmt es immer so ein bisschen raus. Das habe ich ja auch immer, ich mag das auch lieber, wenn Michael Myers einfach nur, er ist böse und nicht die Rob-Zombie-Variante, weil er halt in der Kindheit, ne, und so weiter und so fort. Das ist, das Böse muss nicht erklärt werden.
Genau.
So, da gehe ich komplett mit. Theresa, wir haben hier noch ein anderes kleines Motiv, was ich allerdings ziemlich cool umgesetzt fand, auch wenn es vielleicht jetzt visuell ein bisschen komisch aussah am Ende, aber ich mochte das tatsächlich. Dieses Tan trägt quasi die Last seiner eigenen Schuld auf den Schultern. Das merken wir am Anfang so durch kleine Details, dass er ja einmal bin ich gerade doof?
Nackenschmerzen hat?
Als er gewogen wird.
Ja.
Und sie feststellen, dass er auf einmal deutlich mehr wiegt, als er eigentlich, also als es optisch hergibt, und diese Nackenschmerzen, die er dann hat, und wir sehen dann am Ende halt, ja, das ist ja noch der Twist am Ende, dass Natre quasi die ganze Zeit auf seinen, oder die meiste Zeit auf seinen Schultern saß. Das sieht zwar am Ende ein bisschen komisch aus, aber per se finde ich dieses Motiv eigentlich ziemlich gelungen. Das fand ich richtig cool.
Ich fand auch gar nicht, dass das so komisch aussah. Tatsächlich fand es eigentlich ein ziemlich cooles Ende. Ich weiß auf jeden Fall, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich da sehr überzeugt von, weil es irgendwie noch mal es rundet das irgendwie so ein bisschen ab. Also gleichzeitig
als Schlussbild,
ja.
Aber jetzt musst du dir vorstellen, stell dir den ganzen Film vor, aber sie sitzt die ganze Zeit auf seinen Schultern. Und das hatte ich dann später halt ich habe mir das dann vorgestellt, wie sie halt in jeder Szene auf seinen, deswegen hat es für mich ein bisschen das komisch gemacht, aber als Schlussbild finde ich es auch genial.
Ja, genau, als Schlussbild finde ich, ist das ein richtig schönes Ende für so einen Film. Und dann ist auch klar, okay, jetzt ist der Film auch vorbei. Und ich muss sagen, ich war auch froh drum, dass es keine Fortsetzung gab, eben wegen dem, was ihr jetzt auch schon gesagt habt, irgendwie ist ihre Geschichte damit ja auch auserzählt, weil sie ja eigentlich nur Tan als Zielperson hat, nicht nachdem alle anderen jetzt schon tot sind, die damit involviert waren. Und deswegen fand ich das auch gut, dass da jetzt kein Franchise draus gemacht wurde, sondern die Geschichte damit auch abgeschlossen ist.
Ja, und vor allem auch gut, dass es so fies quasi am Ende ist. Man hätte ihn ja auch, sie hätte ihn ja auch irgendwie, er hätte ja auch sterben können, als er sich dort aus dem Fenster stürzt, whatever, sowas. Aber nein, der Film lässt ihn am Leben und lässt ihn weiter quasi unter seiner Schuld leiden. Und das fand ich auch lässt eigentlich keine Fragen offen, Laura.
Ja, ich habe das tatsächlich auch ein bisschen so verstanden, dass Natre quasi dafür gesorgt hat, dass er nicht stirbt. Damit er halt nicht erlöst ist von seiner Schuld und so. Weil wenn sie auf ihm drauf sitzt, kann sie natürlich vielleicht auch irgendwie verhindern, dass der Aufprall irgendwie tödlich ist. Also so habe ich das irgendwie verstanden. Und das fand ich auch sehr cool fürs Ende. Das Einzige, was mich daran so ein bisschen gestört hat, war diese Szene mit der Waage. Weil, also, dass ein Geist jetzt wirklich was wiegen soll, dass sich auf einer Waage messen lässt, das fand ich so ein bisschen albern. Aber ansonsten finde ich das auch sehr cool.
Stimmt, man darf nicht drüber nachdenken über diese Szene, dann wird's ein bisschen.
Weil ich habe dann so versucht auszurechnen, so wie viel wiegt sie wohl, wie viel wiegt er, und irgendwie ist das total, finde ich irgendwie zu in unserer echten Welt verhaftet, als dass das irgendwie Sinn macht.
Und wer sich jetzt von mir dabei erwischt fühlt, indem ich jetzt sage, wer jetzt googelt, was wiegen Geister? Warte, sie sind. Okay, es gibt tatsächlich Antworten darauf. Also ich will da jetzt mal nicht in die Tiefe gehen, aber das kann man sich da durchlesen, was Geister wiegen. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, Theresa, kommen wir erstmal zum Fazit. Wie schätzt du den Film in der Summe für dich ein und welche Bewertung gibst du dem Film?
Ja, da muss ich. Bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eigentlich dem 3 Sterne gegeben habe und jetzt mit den, nach der Besprechung, glaube ich, nochmal tatsächlich um 1/2 Stern aufwerte. Irgendwie hat sich jetzt auch nochmal so ein paar Sachen ergeben, die ich vorher ja nicht so gesehen habe. Unter anderem eben, dass das eigentlich eine viel wahrscheinlichere Interpretationsmöglichkeit ist, dass sie ihn nicht gehen lassen möchte und nicht, dass sie immer noch an ihm hängt. Und ja, das macht für mich tatsächlich einen 1/2 Stern Unterschied, würde ich sagen, weil das halt, ja, die Message des Films am Ende, finde ich, massivst verändert. Und ich finde, so würde es das zum Positiven verändern, und mit den Argumenten, die wir gesammelt haben, finde ich das auch deutlich schlüssiger als das, was ich zuerst gedacht habe. Ich finde immer noch, dass der irgendwie gruselig ist und gut funktioniert. Gestört hat mich halt eben, dass man doch vieles... Ja, der Pups, diese Szene wirklich null Verständnis für, wirklich überhaupt gar kein Verständnis für. Aber auch, dass ja sich das alles so ein bisschen aufgewärmt anfühlt. Man kennt viele Sachen schon, man kennt irgendwie das Motiv, man kennt ja dieses Ausgangsszenario, man kennt die Szene am Bett, irgendwie Haare, die so langsam aus der Badewanne raussteigen, ist jetzt irgendwie auch nichts Neues. Und ja, da gab es einfach so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ja, irgendwie hätte ich mir da ein bisschen was Frischeres gewünscht. Und dann gibt es halt auch einfach echt viele Jumpscares, die zum Teil auch nicht gut platziert waren oder nicht effektiv platziert waren. Da gibt es ja zum Beispiel eine Stelle, wo er von einem anderen Paar Fotos macht und dann ist da so ein Stromausfall und das Licht flackert dann und es ist halt so klar, da wird die jetzt halt gleich auftauchen und so passiert es dann auch. Und das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial. Da hätte ich, glaube ich, eher wieder weniger gerne gehabt und die dafür ordentlich, dass die ordentlich sitzen. Ich fand prinzipiell Natre in ihrer Darstellung als Geist schon auch gruselig und effektiv. Gibt noch so ein paar andere Szenen, die finde ich auch gruselig oder irgendwie eklig sind. Also ich glaube, das war sogar dann Jane im Hörsaal, die dann...
War das das mit den Zähnen?
Genau, die dann Zähne erbricht und Blut.
Hm. Ja.
Und der so Blut aus den Augen auch läuft. Und das sind so... Stellt sich dann, glaube ich, raus, es war nur ein Traum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Aber es war trotzdem eine Szene, mit der habe ich so nicht gerechnet. Und das fand ich irgendwie cool, dass dann auch so Szenen nochmal drin war und der halt eben nicht so, also auch ein bisschen blutig war für so einen Geisterfilm. Ja, deswegen glaube ich, komme ich jetzt am Ende doch zu 3,5 Sternen tatsächlich.
Womit du quasi auch bei meiner Bewertung angekommen bist. Ich finde auch, dass der erstaunlich kurzweilig ist, weil, also ich mag auch, wie gesagt, Ju-on und Ring und Dark Water und so weiter, aber die haben tatsächlich einen Makel, sie können zumindest in gewissen Stimmungslagen eher ein bisschen, ja, langweilig will ich jetzt nicht sagen, aber langatmig wirken, und ich finde, Shutter ist da das ganze Gegenteil, der wirkt echt kurzweilig, eigentlich durchgängig unterhaltsam und spannend auch. Ich finde, er ist gut gespielt, der hat eine schöne Stimmung. Und wie du eben schon gesagt hast, die Schockmomente, die Gruselmomente, die funktionieren auch immer noch, die sind auch immer noch richtig gut. Und das auch, wenn man sich eben schon satt gesehen hat, eben an Schwarzer Regen, Geistermädchen oder irgendwelchen Videokassetten, Fotoapparaten oder sonstigen Sachen, die im Taschenrechnen, hätte ich beinahe gesagt. Das fehlt noch. Vielleicht sollten wir das mal skripten,
der gruselige Taschenrechner. Aber das ist dann auch eher, glaube ich, so Horror-Comedy. Aber wenn man das so richtig groß aufzieht und richtig lustig und gut macht.
Mathe ist Horror, ich sag's immer wieder.
Ja.
Aber wie gesagt, das will ich, dass wir das mittlerweile alles schon angestaubt finden, weil wir es schon tausendmal gesehen haben, das will ich den Film jetzt nicht negativ anrechnen, denn das war 2004 auch teilweise schon so, aber noch nicht so sehr wie heute. Was mich eher so ein bisschen gestört hat, ist, wie gesagt, so ein bisschen triste und kraftlose Optik des Films, die ihn so ein bisschen, ja, ich denke einfach, dass er auf der Ebene hätte ein bisschen mehr liefern können, dann wäre er für mich noch besser. Aber ich muss sagen, es war jetzt bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich mochte den echt, würde ihn auch auf jeden Fall weiterempfehlen und gebe auch 3,5 von 5 Sternen. Wie sieht es bei dir aus, Laura?
Ja, also ich habe lange hin und her überlegt, aber ich glaube, ich lande tatsächlich dann doch bei 3 Sternen. Auf jeden Fall ziehe ich einen halben Stern ab für die Toilettenszene, wie ihr euch ja schon denken könnt. Und ich glaube, bei mir liegt es wirklich in erster Linie an der Hauptfigur, die, also er hat für mich einfach wirklich was, das ich teilweise gar nicht verfolgen wollte, was er macht, weil ich ihn einfach so blöd finde. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie sehr halt dieser Geist entmystifiziert wird. Auch wenn ich die Dramatik und diese Geschichte schon gut finde. Aber so als Horrorfilm gebe ich ihm nur eine 3 von 5.
Ja, ist ja, das nur kann man, glaube ich, streichen, ne?
Ja.
Also eine 3 von 5 ist ja immer noch ein.
Ja, das nur war darauf bezogen, dass ihr jetzt 3,5.
Ja, perfekt. Es gibt tatsächlich 3 Remakes von Shutter. 2 aus Indien, wovon eine Hindi-Version ist, und natürlich auch das US-Remake aus dem Jahre 2008, das interessanterweise, ich hatte es eben zwischenzeitlich ja schon mal ein bisschen erzählt, ein paar Sachen anders macht, vieles identisch macht, aber tatsächlich ein paar maßgebliche Unterschiede mit sich bringt. Zum Beispiel gibt es am Anfang keine Fahrerflucht. Der Film spielt in Tokio, und da kann man natürlich schon ein bisschen, vor allem weil die weibliche Hauptfigur blond ist, also da musste ich dann doch schon an Sarah Michelle Gellar im Grudge Remake denken, der ja auch, das ja auch in Japan noch gespielt hat, und hier hat man auch noch einen japanischen Regisseur mit Masayuki Ochiai, der auch ein paar Ju-on-Filme gemacht hat, also das ist dann irgendwie, ich weiß nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben, ob die Leute, vielleicht dachten die Produzenten, ne, so wie Amerikaner manchmal sind, ja, ist bestimmt auch ein japanischer Film, Shudder, ne, also wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist das ein bisschen anders erzählt, das ist alles ein bisschen mehr obvious, ein bisschen mehr on the nose, die Frau hat schon viel mehr Zweifel an ihrem Partner und an der ganzen Geschichte, so von der ersten Szene an kommen ihr manche Sachen merkwürdig vor, das hat man hier halt alles im Original nicht gehabt, und der Film ist halt super langweilig, also ich dachte so, ich habe ihn wie gesagt 2-mal geguckt, irgendwie vor ein paar Jahren mal und jetzt kurz vor unserer Aufnahme, ich habe dann irgendwie so, ich dachte, wir wären so Richtung Showdown, guck so, wie lange geht der Film noch, und es war noch nicht mal die Hälfte geschafft vom Film, also das sagt auch schon viel über das Tempo des Films aus, und ja, mir hat es wie gesagt gefallen, dass der Fokus mehr auf der weiblichen Hauptfigur lag, das war eine gute Entscheidung, aber ansonsten, wie gesagt, man kann den mal gucken, aber der ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung, aber ach so, der Regisseur, Theresa, der hat nicht nur 2 Ju-on-Filme später gemacht von den späteren unbekannteren Film, sondern er hat auch den Parasite Eve Film gedreht.
Mhm. Wo wir wieder auf Steady verweisen können, weil wer sich fragt, was es mit diesem mysteriösen Parasite Eve Film auf sich hat, der noch vor dem Spiel rausgekommen ist, da habe ich nämlich auch eine Folge zu aufgenommen.
Sehr gut. Und damit können wir quasi das heute auch abrunden. Also wenn ihr mehr von uns hören wollt, könnt ihr natürlich alle alten Episoden hören. Ihr könnt uns aber auch auf Steady unterstützen. Da gibt es Zusatzcontent, gibt es ein paar kürzere Reviews noch zu Videospielen, zu Filmen und so weiter. Checkt das also gerne mal aus und hinterlasst uns gerne Feedback, bevorzugt auf Spotify. Ihr müsst da nicht auch immer nur schreiben, wie ihr die Episode fandet. Ihr könnt auch gerne Filmwünsche oder sonstige Anmerkungen und Kritik, positives Lob hinterlassen. Muss ich nicht auf die aktuelle Episode beziehen, lesen wir trotzdem und nehmen wir zu Kenntnis. So, vielen Dank, Laura, dass du uns unterstützt hast.
Ja, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Uns auch. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann gibt es tatsächlich einen Film, der, ja, ich glaube, viele Leute würden ihn gar nicht mal so sehr als Horrorfilm bezeichnen. Wir gehen auf jeden Fall nach Australien und beschäftigen uns mit dem Fiebertraum Picnic at Hanging Rock. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Heute mit Laura, Theresa und mit mir. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.